NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Adressen für rechtsextreme Drohbriefe, mutmaßlich aus hessischen Polizeicomputern. Das sind zwei von etlichen Beispielen für vermutlichen Rassismus in der Polizei. Doch Innenminister Horst Seehofer will weiterhin keine Studie dazu. Darüber sprechen wir gleich. Im öffentlichen Dienst soll ab Dienstag gewarnstreikt werden. Donald Trump will als neue oberste Bundesrichterin eine Frau und wir kommentieren den Beginn der Bundesliga-Saison unter Corona-Auflagen. Seit Monaten wird in Deutschland über Rassismus in der Polizei diskutiert. Ausgelöst haben das zum einen rassistische Polizeigewalt und die Black Lives Matter-Bewegung in den USA, zum anderen die Fälle mutmaßlicher Rechtsextremisten in der deutschen Polizei, zum Beispiel jüngst in NRW. Viele Politiker und Experten fordern eine wissenschaftliche, eine unabhängige Untersuchung des Themas. Innenminister Horst Seehofer lehnt das aber kategorisch ab. Jetzt hat er der Bild am Sonntag gesagt, er wolle eine breitere Untersuchung. Frage an unseren Hauptstadtkorrespondenten, an Markus Sambale. Was konkret plant denn Seehofer eigentlich?
Was er da in dem Interview gesagt hat, ist immer noch ziemlich vage. Er spricht da von einer Studie, die sich eben nicht nur mit der Polizei beschäftigt, sondern er will einen Ansatz, der die gesamte Gesellschaft in den Blick nimmt, einen breiten Ansatz, von dem Horst Seehofer da spricht. Und wir haben auch im Innenministerium nochmal nachgefragt, was das genau heißen soll. Und da blieb das genauso vage. Da wurde nochmal dran erinnert, dass Seehofer ja Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus derzeit als die größten Bedrohungen für die Sicherheit in Deutschland sehe. Diesen Satz hören wir aber seit Monaten von ihm. Und was es mit dieser Studie genau auf sich haben soll, dazu wurde auch das Ministerium nicht wirklich konkreter.
Ist denn die Idee generell zu so einer Studie eigentlich neu?
Diskutiert wird über diese oder solche Studien immer mal wieder. Es gibt da ja einen neuen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Und da ist wohl Anfang des Monats, also vor 2,5 Wochen, in einer Anhörung von Migrantenverbänden auch über dieses Thema gesprochen worden. Und dann heißt es jetzt ganz vage heute, man analysiere jetzt, welche Bereiche man wie untersuche, um diese Probleme zu bekämpfen. Also für meinen Geschmack ist das im Moment noch alles sehr, sehr vage.
Nun ist eine Studie über rassistische Haltung in der Gesellschaft sicher nicht falsch, wie immer die dann aussehen würde. Aber kann denn so eine Studie Klarheit darüber verschaffen, ob es nun konkret in der Polizei ein Rassismusproblem gibt, das angegangen werden müsste?
Das hängt davon ab, wie diese Studie dann aussieht. Klar, wenn man sagt, man untersucht alle Bereiche der Gesellschaft, wäre die Polizei dabei. Aber es gibt schon deutliche Zweifel, ob dann der Fokus wirklich noch so konkret ist. Das hat zum Beispiel jetzt auch Grünen-Chef Habeck nochmal betont. Der sagt auch, so eine Studie wäre nicht schlecht, aber man müsse sich eben schon speziell auf die Polizei konzentrieren. Aber das ist offenbar genau das, was Seehofer und auch andere Unionspolitiker im Moment weiter verhindern wollen. Die befürchten eben, dass das so eine Art Generalverdacht bestärken könnte und deshalb wollen sie das nicht.
Ist das der Grund, aus dem Seehofer sich so vehement gegen eine Untersuchung der Strukturen in der Polizei wehrt?
Das ist mein Eindruck, dass das sicherlich auch dazu kommt. Er wehrt sich ja grundsätzlich gegen jede Form, eben, dass man der Polizei als Institution und den Strukturen insgesamt da eben rassistische Tendenzen unterstellt. Es wurde auch immer wieder gesagt, dass es nicht zu einem Anschwärzen von Kolleginnen und Kollegen führen dürfe und die nötige Aufklärung werde ja gegeben. So untersucht zum Beispiel der Verfassungsschutz extremistische Tendenzen in Sicherheitsbehörden. Aber auch das ist eben eine Studie quasi aus der Institution selbst oder aus der ganzen Welt dieser Institution und nicht etwa eine unabhängige Untersuchung von Wissenschaftlern.
Und wenn es die gäbe, wüsste man ja, was denn jetzt stimmt, ob der Vorwurf berechtigt ist oder nicht.
Ja, das wäre dann das, was man erhoffen müsste, denn es hat sich ja schon gezeigt, dass es immer wieder auch so einen Chorgeist gibt in den Sicherheitsstrukturen, dass sich Leute gegenseitig decken und ob man quasi so Fehlverhalten und Extremismusfälle quasi innerhalb der Behörde meldet, da ist die große Frage, ob dann nicht doch ein unabhängigeres, größeres Bild rauskäme, wenn man das von außen untersuchen lässt.
Markus Sambale zur Diskussion über Rassismus in der Polizei. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, Das kannten bis vor kurzem vermutlich die wenigsten. Seit dem bundesweiten Warntag am 10. September aber ist das BBK in den Fokus gerückt. Sie erinnern sich vielleicht, das war der Tag, an dem die Sirenen heulen sollten und die Warn-App auf Smartphones ausgelöst werden sollte. Das ging aber gründlich schief. Seitdem steht der Chefsessel des Amtes zur Disposition. Jetzt soll ihn der Polizist und CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster besetzen. Michael Götschenberg.
Schuster ist zurzeit Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages und Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Innenausschuss. Er ist 59 Jahre alt und seit 2009 Mitglied des Bundestags. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, sitzt in Bonn und ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. Es hat knapp 400 Beschäftigte und wurde 2004 gegründet. Schuster folgt auf Christoph Unger, der seit 2004 an der Spitze der Behörde steht und nach Pannen beim bundesweiten Warntag vor anderthalb Wochen abgelöst werden soll. Mit Armin Schuster rückt einer der profiliertesten Innenexperten der Union an die Spitze des BBK. Bevor er in den Bundestag ging, war Schuster bei der Bundespolizei. Seit 2018 ist er Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, das für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes zuständig ist.
Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften schon eine ganze Weile über Tariferhöhungen. Dabei geht es um rund 2,5 Millionen Erzieherinnen, Busfahrer, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Klärwerksmeister und so weiter und so fort. Jetzt soll es Warnstreiks geben, vermutlich schon ab Dienstag. Aus Berlin, Oliver Schursch.
Die Tarifverhandlungen liefen auf eine Eskalation hinaus, die er nicht gewollt habe, so Verdi-Chef Frank Wernicke. Er warf den Arbeitgebern vor, sich einzumauern und zu taktieren.
Es ist ja gerade im Statement der Arbeitgeber deutlich geworden, dass wir uns im angemessenen Ton miteinander unterhalten haben in der Verhandlungsrunde. Das ändert aber nichts daran, dass dieser zweite Verhandlungstermin sinnlos verplemperte Zeit ist. Weil entgegen der Dinge, die von den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erwartet werden, gibt es kein Angebot der Arbeitgeber. Das ist aus meiner Sicht ein Ausdruck von mangelnder Wertschätzung und mangelndem Respekt.
Bis zur dritten Verhandlungsrunde am 22. Oktober werde es Streiks geben. Sie sollen regional organisiert werden und schon ab kommenden Dienstag beginnen, so Wernicke.
Und wir werden auch nicht bestimmte Bereiche besonders fokussieren, sondern uns geht es darum, dass klar wird, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, und zwar alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, sowohl in den Kitas als auch in den Pflegeeinrichtungen, in der Abfallwirtschaft, aber in vielen anderen Bereichen auch, die Forderungen, die wir aufgestellt haben, tatsächlich unterstützen. Im Moment ist es wohl so, dass einige der Arbeitgeber glauben, es gibt diese Unterstützung nicht, und dann werden wir das Gegenteil beweisen müssen.
Die Gewerkschaften fordern 4,8% mehr Lohn für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sowie eine Arbeitszeitangleichung in Ostdeutschland von 40 auf 39 Stunden pro Woche ohne Lohnverlust. Der Präsident der kommunalen Arbeitgeberverbände Ulrich Mädke bezeichnete diese Forderungen als absurd in der Corona-Finanzkrise. Und dennoch bemühte sich Mädke nach der zweiten Verhandlungsrunde um versöhnliche Töne.
Wir haben uns in guter Atmosphäre mit den Gewerkschaften, das möchte ich nochmal betonen, über einige Punkte unterhalten, wo wir als Arbeitgeber auch bereit sind, miteinander zu sprechen, um auch zu gucken, wer in der Corona-Zeit hier etwas besonders getan hat, sodass wir dann Ende Oktober hier in 3, 4, 5 Tagen verhandeln können, um zu einem Ergebnis zu kommen.
Als besonders anerkennungswürdig hob Mädke die Mitarbeiter in den Bereichen Pflege und öffentlicher Gesundheitsdienst hervor. Gesondert verhandelt werde allerdings auch über das Gehalt der Sparkassenmitarbeiter, denn die Sparkassen seien in besonders großer finanzieller Not. Innenminister Horst Seehofer, der Verhandlungsführer des Bundes, versprach den Gewerkschaften ein Angebot vor der dritten Verhandlungsrunde am 22. Oktober.
Wir haben vom Verfahren her vor, dass diese beiden Tische, die gebildet wurden, für Pflege und für die Sparkassen jetzt noch weitere Verhandlungen führen, bevor die Arbeitgeberseite, Bund und Kommunen, ein Angebot der Gewerkschaften vorlegen.
Das Lohnangebot werde auf keinen Fall eine Nullrunde sein, wie anfangs befürchtet. Und dennoch will Verdi mit Streiks ab Dienstag den Druck erhöhen. Wo die genau stattfinden werden, ist noch nicht bekannt.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist mittlerweile schon fast ein Ritual an jedem Wochenende in Belarus, allerdings eins mit weitreichenden Folgen. Das Kräftemessen zwischen der Regierung von Autokrat Alexander Lukaschenko und der demokratischen Opposition. Die Aktivisten rufen zu Protesten gegen das Regime auf, Zehntausende kommen und die Polizei stellt sich ihnen in den Weg und versucht mit Gewalt Demonstrationen zu verhindern. Demian von Osten.
Nina Baginskaya ist ein Urgestein der Proteste. Die 73-Jährige mit weißen Haaren und großer Brille, sie marschiert jedes Mal ganz vorne mit. In der Hand ihre selbstgenähte weiß-rot-weiße Oppositionsflagge. Ich weiß, dass ich ein Symbol des Protests geworden bin. Das sagen mir die Menschen. Ich sehe das aber ganz gelassen. Den Ruhm sehe ich kritisch. Heute gibt es Ruhm, morgen ist er vorbei. Auch an diesem Wochenende stellt sie sich Sicherheitskräften mit Sturmmasken mutig in den Weg. Mehr als 400 Festnahmen sind es am Samstag beim Marsch der Frauen. Auch Nina Baginskaya selbst landet auf dem Polizeirevier. Nach 6 Wochen Protesten glaubt sie, man müsse mehr machen. Es ist notwendig, nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern das Volk zum Streik aufzurufen. Zum kompletten Streik. Der Staat sollte von uns auch kein Geld mehr für Bustickets oder für Mieten bekommen. Doch ein von der Opposition vor Wochen ausgerufener Generalstreik hat nicht geklappt. Jetzt versuchen manche Belarusen andere Methoden. Ein Messenger-Kanal der Opposition veröffentlichte am Wochenende eine Liste mit den Namen und Geburtsdaten von 1000 Polizisten, denen sie Gewalt und Folter vorwerfen. Namen von Sicherheitskräften publik zu machen, viele Minsker haben dafür Verständnis. Ich finde das richtig. Diese Leute müssen zur Rechenschaft dafür gezogen werden, wie sie die Menschen behandelt haben. Es ist notwendig, eine solche Liste zu erstellen, damit sie nach dem Gesetz behandelt werden, damit die Gerechtigkeit siegt. Zunächst muss man so eine Liste gut erarbeiten, damit keine Unschuldigen darauf landen. Auch heute gingen die Festnahmen friedlicher Demonstranten weiter, wie hier in Brest an der polnischen Grenze. Reporter in der Hauptstadt Minsk berichten, das mobile Internet sei gestört. Dennoch versammelten sich in der Hauptstadt Zehntausende Menschen, weniger als vor einer Woche. Die 73-jährige Nina Baginskaya glaubt nicht an eine schnelle Lösung für den Konflikt in Belarus. Wir werden Erfolg haben, aber ich bezweifle, dass das vor Neujahr sein wird.
Ein Beitrag von Demian von Osten. Ruth Bader Ginsburg, die verstorbene Richterin am Supreme Court, am obersten Gerichtshof der USA, ist noch nicht einmal beigesetzt. Da geht das Tauziehen um ihre Nachfolge schon los. Denn wenn Donald Trump noch vor den Präsidentschaftswahlen einen politisch konservativen Kandidaten durchsetzen kann, wird der den Gerichtshof vermutlich für Jahrzehnte mitprägen. Er oder sie. Aus Washington, Katrin Brandt.
It will be a woman, a very talented, very brilliant woman.
Es wird eine Frau, eine talentierte, brillante Frau, versprach Donald Trump bei seiner Wahlkampfrallye in North Carolina.
We haven't chosen yet, but we have numerous women on the list.
Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, aber er verfüge über zahlreiche Kandidatinnen auf seiner Liste, sagte er vor jubelnden Anhängern, die im Sprechchor Fill that seat, also besetzt den Platz, riefen. Nächste Woche, so kündigte der Präsident an, will er seine Nominierung für den frei gewordenen Sitz am obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, vorstellen. Der Präsident hat in seiner Amtszeit bereits 2 Plätze am 9-köpfigen Supreme Court mit konservativen Richtern besetzt. Sollte ihm eine 3. Nominierung gelingen, würde ihm das sehr bei der Wiederwahl helfen. Auch bei der Auswahl der Kandidatin dürften wahltaktische Überlegungen eine Rolle spielen. Eine der genannten Richterinnen, Barbara Lagoa, ist Latina und gehört damit zu einer Wählergruppe, die Trump gewinnen möchte. Die Demokraten wiederum verweisen auf den Wahltermin in gut 6 Wochen und fordern, die Entscheidung den Wählern zu überlassen. Eine Argumentation, der sich die meisten Republikaner nicht anschließen. Allerdings würde eine Handvoll Abweichler im Senat reichen, um die knappe Mehrheit zu kippen. Am Freitagabend war Ruth Bader Ginsburg gestorben. Die 87-Jährige hatte fast 30 Jahre am Supreme Court gearbeitet und viele, besonders für Frauen, richtungsweisende Urteile gesprochen. Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt.
Aus Washington, Katrin Brandt. Und bleiben wir nochmal in den USA und bei Donald Trump. Der wollte die chinesische Videoplattform TikTok in allen US-amerikanischen App-Stores verbieten lassen, und zwar ab morgen. TikTok-Eigentümer ByteDance hatte eigentlich an Microsoft verkaufen wollen, daraus wurde dann aber nichts. Und jetzt gibt es die Aussicht auf einen Verkauf an andere US-amerikanische Unternehmen. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Im Hin und Her um die Kontrolle um die Video-App TikTok scheint sich eine Lösung anzubahnen. US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, er segne grundsätzlich einen Deal ab, bei dem der Softwarekonzern Oracle und die Supermarktkette Walmart an TikTok beteiligt werden.
The security will be 100%. They'll be using separate clouds and a lot of very, very powerful security. And they'll be making about a $5 billion contribution toward education.
Die neue Lösung sehe mehr Sicherheit vor. Man nutze separate Cloud-Systeme, sagte Trump. Die neue Firma solle in Texas angesiedelt werden und nach Trumps Aussage 25.000 Mitarbeiter haben.
Conceptually, I think it's a great deal for America. They'll be hiring at least 25.000 people.
Zudem beinhaltet der Deal einen 5-Milliarden-Dollar-Fonds für das US-Bildungssystem. Das US-Handelsministerium teilte mit, die Frist, nach deren Ende man die TikTok-App nicht mehr in den App-Stores herunterladen kann, werde um eine Woche verschoben. TikTok bestätigte den Deal grundsätzlich. In einem Statement heißt es, dass Oracle und Walmart zusammen 20% an dem Unternehmen halten sollen. Nach Angaben von TikTok soll Oracle für das Hosting aller US-Benutzerdaten und die Sicherung der zugehörigen Computersysteme verantwortlich sein. Mit Walmart arbeite man an einer kommerziellen Partnerschaft. Oracle-Chefin Safra Katz bestätigte ebenfalls, dass der Konzern mit 12,5% zu einem Minderheitsinvestor von TikTok Global werde.
Hey beautiful people. So you want an orange look? Okay. But first, browse.
Die Video-App TikTok hat in den USA etwa 100 Millionen Nutzer. Viele von ihnen laden Videos von sich selbst hoch, tanzen, machen Comedy oder geben Schminktipps. TikTok ist aber auch politisch. Gerade rund um den US-Wahlkampf teilen Nutzer auch ihre politische Meinung mit. Es finden sich Fans für die Lager der Demokraten als auch der Republikaner. Der US-Regierung ist TikTok schon geraume Zeit ein Dorn im Auge. Der chinesischen Betreiberfirma ByteDance wird vorgeworfen, Daten von Usern an chinesische Behörden weiterzugeben. Diese Sicherheitsbedenken haben dazu geführt, dass US-Präsident Trump mehrere Fristen für einen Verkauf von TikTok an ein US-Unternehmen gesetzt hat. Sonst müsse die App vom amerikanischen Markt komplett verschwinden. Auch wenn Trump dem Deal grundsätzlich zustimmt, ist damit noch nichts in trockenen Tüchern. Wahrscheinlich muss auch die chinesische Regierung noch zustimmen. Einen möglichen Verkauf an den Microsoft-Konzern hatte China bereits abgelehnt. TikTok hatte in dem Streit versucht, rechtlich gegen das Verbot der App in den USA vorzugehen. Im Vorfeld waren die Downloadzahlen für TikTok und die ebenfalls betroffene chinesische Chat-App WeChat in die Höhe geschnellt. Wie die Firma Sensor Tower, die Downloadzahlen misst, bekannt gab, erreichte allein WeChat am Freitag 10.000 Downloads, ein Plus von 150% gegenüber dem Vortag. Auch wenn die Frist für TikTok erst einmal aufgeschoben wurde, bei WeChat macht die Trump-Administration wohl ernst. Die Nachrichten-App wird wahrscheinlich zwischen Sonntag und Montag aus den US-amerikanischen App-Stores verschwinden.
Heute ist Weltkindertag. Aus diesem Anlass lenkt die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl den Blick auf die katastrophale Situation von Kindern in Flüchtlingslagern, ganz besonders auf der griechischen Insel Lesbos, wo sie, Zitat, in Dreck und Elend ausharren. In Deutschland rufen UNICEF und das Deutsche Kinderhilfswerk dazu auf, die Rechte von Mädchen und Jungen zu stärken. Und die Koalition will ja auch Kinderrechte im Grundgesetz festschreiben. Aus Berlin, Anna-Theresa Kiefer.
7 von 10 Bundesbürgern wollen laut einer repräsentativen Umfrage des Kinderhilfswerks, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Genauso viele sind der Ansicht, dass die Interessen von Kindern in der Corona-Pandemie nur unzureichend berücksichtigt wurden und immer noch werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sieht in diesem Zusammenhang Gewalt als großes Problem. Die Situation habe sich unter anderem dadurch verschärft, dass die Kinder nicht zur Schule gehen konnten. Es sei wichtig, auf das zu achten, was Kinder sagen, mahnt sie.
Und das kann ich eben dadurch gewährleisten, indem ich jedes staatliche Handeln verpflichte, genau darauf zu schauen, was sind die Belange der Kinder. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie haben besondere Bedürfnisse und das müssen wir auch gewährleisten.
Vergangenes Jahr hat Lambrecht einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Änderung von Artikel 6 im Grundgesetz vorsieht. Darin geht es um den besonderen Schutz der Familie. Der Koalitionspartner Union ist skeptisch. Die Befürchtung, der Staat könnte mehr Einfluss bekommen zu Lasten der Eltern. Die FDP ist generell dagegen, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, erklärt deren Vizefraktionschef Stefan Thomé.
Wenn wir etwas für die Kinder tun wollen, dann ist das Grundgesetz gar nicht der richtige Ort, sondern da geht es mehr um die Familienpolitik oder vielleicht auch sozialrechtliche Fragen des Kinder- und Jugendhilferechtes beispielsweise. Das ist der Ort, wo Kindern und Jugendlichen konkret geholfen wird.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist hingegen davon überzeugt, dass Kinderrechte im Grundgesetz einen tatsächlichen Nutzen für die Kinder haben. Geschäftsführer Hofmann vergleicht es mit den Frauenrechten. Da gäbe es zwar auch das Problem, dass Frauen in der Realität nicht überall gleichgestellt seien, aber
man würde das Rad jetzt auch nicht so weit zurückdrehen wollen und sagen, ach, das war unnötig. Das hat schon eine ganze Menge bewirkt und hält bis heute an. Und so wird es auch mit den Kinderrechten im Grundgesetz sein.
Die Bundesjustizministerin hält an ihrem Entwurf fest und macht Druck. Wenn sich alle daran halten, worauf sie sich im Koalitionsvertrag verständigt haben, sagt sie, dann schaffen wir es noch vor der nächsten Bundestagswahl, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.
Um Kinder ging es auch, als tausende große und kleine Radfahrer und Radfahrerinnen gestern und heute auf die Straße gegangen. Nee, stopp. Sie sind auf die Straße gefahren, mit ihren Rädern vermutlich. Und natürlich, und dafür zu demonstrieren, dass Radwege breiter und für Kinder sicherer werden. Heute fand diese Demonstration in mehreren europäischen Städten statt, sowie in ganz Deutschland. Zum Beispiel in Hamburg und Rostock, in Köln und Dortmund. Dort war mein Kollege Lars Faulenbach dabei.
Mit lautem Fahrradklingeln setzt sich die Fahrraddemonstration kurz nach 14 Uhr Sonntagmittag auf dem Friedensplatz in Bewegung. Dort vor dem Dortmunder Rathaus senden die rund 1400 Teilnehmer mit dem Klingeln ein Zeichen an die Kommunalpolitik, dass sie aus ihrer Sicht etwas an der Situation des Radverkehrs in Dortmund ändern muss. Unter den Teilnehmern ist auch Familie Hermesmeier aus dem Dortmunder Süden. Ob zur Schule oder zur Arbeit, die fünfköpfige Familie erledigt die meisten Fahrten mit dem Fahrrad. Trotz der Radwege in Dortmund, so Vater Tobias Hermesmeier.
Ja, ich fahre schon recht lange hier Rad. Ich war auch längere Zeit weg und woanders und dann wieder hier und habe mich schon recht erschrocken, wie wenig sich hier geändert hat. Also die Radwege aus den 80ern sind genau die gleichen schlechten, damals schon wie jetzt. Und ja, es gibt recht wenig Angebot für Radverkehr in meinen Augen und im Gegensatz dazu immer mehr Leute, die Rad fahren.
Vor allem für Kinder sei das gefährlich. Auch der 8-jährige Henk und der 10-jährige Theo haben eine klare Meinung dazu, was sich am Radverkehr in Dortmund ändern muss. Henk fährt mit dem Fahrrad zum Fußballtraining, Theo zur Schule.
Also, dass es auf jeden Fall mehr Radwege gibt und bei den Bürgersteigen, dass die nicht mitten auf der Straße aufhören.
Ja, genau, die sollen nicht auf der Straße aufhören und vielleicht auch halt breiter. Als ich hingefahren bin, habe ich Radwege gesehen, die waren so ganz dünn und da konnte man kaum mit dem Rad drüber fahren.
Bei der Demo ist das zum Glück kein Problem. Zusammen mit den anderen Teilnehmern rollen die beiden vom Friedensplatz über den Wall in Richtung Nordstadt. Die sechsspurige Straße wird dafür extra von der Polizei gesperrt. Da wo sonst Autos unterwegs sind, rollen heute kleine Kinderräder, Mountainbikes, E-Bikes und Lastenräder und das mit ausreichend Platz. Auch in anderen Städten mussten Autofahrer an diesem Tag Einschränkungen in Kauf nehmen. In mehr als 100 Städten fanden Kidical Mass Demos statt. In Hannover waren dabei 300 Teilnehmer unterwegs, in Hamburg und Oldenburg jeweils 700, in Köln waren es sogar 1500. Der Dortmunder Demo-Organisator Peter Fricke hofft, dass dieses Zeichen in der Politik ankommt.
Ich glaube, das zeigt so langsam, dass der Druck steigt. Es muss sich was ändern in Dortmund. Die Radfahrenden lassen sich nicht mehr mit schmalen Streifen abspeisen, die einfach auf die Fahrbahn gepinselt sind, sondern die wollen Qualität.
Doch diese Qualität gibt es nicht geschenkt. Da ist sich auch Tobias Hermesmeier sicher.
Ich würde sagen, es muss den Autos Platz weggenommen werden und den Fahrrädern gegeben werden. Das fasst die Sache eigentlich relativ gut zusammen.
Lars Faulenbach war das von der Fahrraddemo in Dortmund. Und jetzt kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Die Fußball-Bundesliga ist an diesem Wochenende in die neue Saison gestartet. Der erste Spieltag ist fast rum, aber ein Spiel läuft noch. Nicole Seifert ist zu mir ins Studio gekommen. Nicole, wie ist der Stand?
Ja, noch steht es 0:0 zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Zuvor hatte Leipzig einen souveränen Start in die neue Saison hingelegt. Leipzig hat gegen Mainz 3:1 gewonnen, aber auch Mainz hat sich gut verkauft und das vor 8.500 Zuschauern. Leipzigs Emil Forsberg war zufrieden.
Wir haben viele gute Torchancen herausgespielt. Wir wollten das Sieg und ich finde, wir haben es heute super gemacht. Das war endlich schon wieder vor dem Zuschauer zu spielen, unsere eigenen Fans. Wir wollten auch die den Sieg schenken und ja, das war einfach ein unfassbares Gefühl, wieder vor den Fans zu spielen.
Ja, und in der zweiten Liga, da gab es heute drei Partien am ersten Spieltag. Kiel hat gegen Absteiger Paderborn mit 1:0 gewonnen. Kräuter Fürth und Osnabrück spielten unentschieden 1:1. Und Heidenheim gewann gegen Braunschweig mit 2:0. Morgen empfängt zum Abschluss des ersten Spieltags Bochum noch den FC St. Pauli.
Danke fürs Erste, Nicole. Dieses Wochenende also ist das erste der neuen Fußball-Bundesliga-Saison und es war von Spiel zu Spiel sehr unterschiedlich, ob Zuschauer unter strengen Corona-Auflagen ins Studio durften oder nicht. Für die Partien Bayern gegen Schalke und Köln gegen Hoffenheim hat es erst eine Erlaubnis dafür gegeben. Die ist dann am Vortag wieder zurückgezogen worden. Aber in etlichen anderen Stadien waren Fans dabei. Jan Wochner kommentiert.
Ja, ich habe es vermisst und ja, dieses Wochenende war wirklich eine Wohltat. Endlich wieder Fans im Fußballstadion. Wie in Frankfurt gestern oder wie in Dortmund. Klar, die Stadien waren noch längst nicht voll, aber schon die wenigen Tausend haben für eine Atmosphäre gesorgt, die monatelang schlicht und einfach gefehlt hat. Und ja, an diesem Wochenende wurde noch einmal so richtig deutlich, wie steril und wie künstlich Fußballspiele ohne Fans im Stadion eigentlich daherkommen. Gestern Abend in Dortmund setzten die etwas mehr als 9000 Fans beispielsweise Mitte der zweiten Hälfte spontan zu einer Laola-Welle an. Auf mich wirkte das weniger wie ein Ausdruck von Freude über den bevorstehenden Sieg des BVB, sondern mehr wie Ausdruck des puren Glücks, wieder ins Stadion kommen zu dürfen. Was auffällt, die Fußballfans haben in den Stadien die Regeln beeindruckend gut eingehalten. Der Sitzplan wurde eingehalten, Mund-Nasen-Schutz getragen, die Konzepte der Vereine funktionierten. Disziplin im Sinne der Hygiene. Ja, es gab auch vereinzelt Probleme, wie zeitweise in Dortmund beim Einlass. Da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Das Problem ist aber jetzt bekannt und viel wichtiger, es ist lösbar. Ein Lernprozess darf und muss an dieser Stelle erlaubt sein. Positiv auch, dass in München oder Köln nicht gezögert wurde, als die Corona-Inzidenzzahlen einen zu hohen Wert erreichten. Die Folge: keine Fans im Stadion und volles Verständnis von allen Beteiligten. Richtig so. Ob die Rückkehr der Fans ins Stadion wirklich so sicher und gut geklappt hat, wie es den Anschein macht, werden wir erst in einigen Tagen wissen. Das liegt an der Inkubationszeit des Virus. Ein abschließendes Urteil lässt sich also noch nicht treffen. Ein Punkt ist mir dann aber doch schon jetzt übel aufgestoßen. Denn beim Eröffnungsspiel am Freitagabend saßen die sportliche Führung des FC Bayern und die des FC Schalke 04 dicht an dicht auf der Ehrentribüne. Ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne ausreichend Abstand. Auf Nachfrage erklärte Bayern-Vorstand Olli Kahn, die bayerische Verordnung erlaube das. Das bayerische Gesundheitsministerium widersprach. Ganz gleich, wer im engeren Sinne recht hat, der bittere Beigeschmack bleibt so oder so. Die Vorbildfunktion wurde an dieser Stelle sträflich missachtet. Es ist einfach ein fatales Zeichen, wenn Fußballfunktionäre sich nicht an Regeln halten, genau das aber von den Fußballfans einfordern. Die Fans haben dieses Wochenende vorgemacht, wie es richtig geht.
Die Fußball-Bundesliga-Saison hat unter strengen Corona-Auflagen begonnen. Jan Wochner kommentierte das im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir machen nochmal weiter mit Sport. Nicole Seifert ist immer noch bei mir im Studio. Wir kommen nämlich noch zur Tour de France. Das härteste Radrennen der Welt ging heute zu Ende. Nicole, welche Entscheidungen sind denn noch auf der letzten, der 21. Etappe gefallen?
Ja, eigentlich nur noch, wer die letzte Etappe gewonnen hat. Die Fahrer sind schon längst in Paris angekommen, aber noch nicht im Ziel. Da sind es noch ein paar Kilometer, so 5-6 Kilometer fehlen da noch. Aber es ist klar, wer die Tour de France gewonnen hat. Der Toursieger steht nämlich seit gestern fest und das ist Tadej Pogacar. Er hatte gestern beim Zeitfahren den bis dato führenden Primož Roglič das gelbe Trikot abgenommen. Die beiden trennen in der Gesamtwertung nur 59 Sekunden. Ja, und traditionell wird der Träger des gelben Trikots auf der letzten Etappe nicht mehr attackiert. Er muss nur noch in Paris angekommen und das wird er wohl heute noch schaffen. Tadej Pogacar hat also die Tour de France 2020 gewonnen, ist damit der erste slowenische Sieger der Tour de France und mit noch 21 Jahren der jüngste Champion der Frankreich-Rundfahrt seit 116 Jahren. Also ein historischer Sieg.
und 59 Sekunden Unterschied nach 21 Etappen. Da stelle ich mir,
das ist nicht viel.
Da stelle ich mir relativ enttäuschend vor für den Verlierer oder ich sag mal den Zweitplatzierten bei dieser Tour de France. Vielen Dank für diese Informationen, Nicole Seifert vom Sport. Ja, und das war das Echo des Tages an diesem Sonntag. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Beate Hinrichs.
NDR Info.